Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Jede Zellteilung entscheidet über dein biologisches Alter. Alterung ist das Resultat fehlerhafter Zellkopien. Bioregulatoren greifen direkt in diesen Prozess ein. Die kurzen Peptidketten lagern sich an die DNA an und aktivieren die Genabschnitte für die Regeneration. Das Ergebnis? Bei der nächsten Zellteilung entstehen keine minderwertigen Kopien, sondern funktionale, gesunde Zellen. Du reparierst dein Gewebe von der Wurzel her, indem du die Protein-Biosynthese wieder auf das Niveau eines jüngeren Organismus hebst. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code PODCAST 10% auf alle Produkte.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Tja, wir reden übers Abnehmen heute. Das hat auch mit der Jahreszeit zu tun. Ich hoffe, man hört die Vöglein im Hintergrund zwitschern. Ich habe nämlich das Fenster offen bei der Aufnahme. Und da ich auf 800 Metern Höhe lebe, wo sich selten irgend sowas Ähnliches wie ein Auto, ein Flugzeug oder was oder sonst was Blödes verirrt, außer ein Traktor hin und wieder und Kühe, logischerweise, wie wir wissen, habe ich mir gedacht, ich mache einfach das Fenster auf und ein bisschen Ambience kann ja nicht schaden. So, Frühjahr kommt, wir werden irgendwann einmal ins Freibad gehen, wir werden irgendwann einmal nur sehr knapp bekleidet in die Öffentlichkeit gehen. Viele Menschen schauen jetzt an sich herab und wenden sich mit Grauen von dem ab, was sie sehen. Einen davon kenne ich. Ja. Aber du weißt, das ist immer so ein bisschen ein Thema bei mir. Ich krieg dann, unser lieber Freund Uwe hat es sehr lustig gefunden und ich finde es tatsächlich lustig. Ich habe so ein bisschen ein Volumenstraining für meine Wangen gemacht. Ich nehme ja zuerst bei den Wangen zu. Das heißt, mein Gesicht bekommt ja so eine...
Wirklich? Fettverlust ist immer von oben nach unten.
Und okay, Fettaufbau
auch. Ja, okay. Das Gleiche. Also okay. Fettabbau ist von oben nach unten, dann würde man davon ausgehen, dass Fettaufbau natürlich auch von oben nach unten ist, weil das offensichtlich die Fettpartien sind, die als erstes angesteuert werden.
Ja, na, ich bin ja tatsächlich sehr kopflastig insgesamt in meinem ganzen Leben. Da funktioniert das dann natürlich auch so. Und weil man ja weiß, dass das Gehirn auch aus sehr viel Fett besteht, aber ich habe halt dann so viel Fett in den Wangen. Ich weiß nicht, ob das Gehirn dieses Fettgewebe in den Wangen mitbenutzt, so wie eine externe Festplatte oder so.
Ich gehe davon aus, anders lässt sich die geistige Schärfe von dir natürlich auch gar nicht erklären. Ja. Aber wenn du irgendwann so wie so ein Frosch am Teich auf mich zukommst, dann weiß ich, du denkst zu viel.
Ja. So, Quack, Quack. Genau. In Österreich gibt es den Breitmaulfrosch-Witz mit Konfitüre und Marmelade. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, was daran lustig war. So, 30 Fragen. Wir müssen Gas geben, mein Lieber, weil sonst wird das heute 2 Stunden lang und genau. Das heilt ja keiner aus.
Vorneweg, bevor wir das machen, ganz kurz. Ich bin es tatsächlich leid, aber ich sag's trotzdem. Gewichtsverlust oder Fettverlust beziehungsweise der Umgang mit seinem Körper, es hat übrigens herzlich wenig mit dem Freibad zu tun oder damit, dass die neue Saison kommt, sondern es hat tatsächlich was mit der Aufgabe zu tun, die wir uns eigentlich alle irgendwie zuteil wird, nämlich gut mit unserem Körper umzugehen, damit unser Körper möglichst lange gut mit uns umgeht, damit wir möglichst lange ein schönes Leben haben und damit auch unsere Liebsten später möglichst lange mit uns ein schönes Leben haben. Den Anlass kennen wir, aber es ist tatsächlich so, viszerales Bauchfett, hochentzündliches Muskel, hochentzündliches Depotfett letzten Endes ist mit Abstand einer der apokalyptischen Reiter mit der schärfsten Sense. Das heißt, ja, wir reden heute über Kosmetik und so Geschichten, aber bloß, dass wir uns richtig verstehen, das ist kein nice to have, das ist nicht, kaufe ich mir jetzt einen Ferrari, weil ich es mir vielleicht leisten kann, damit ich ein bisschen in der Disco aufreißen gehen kann und mit dem Autoschlüssel spielen. Das ist eigentlich schon relativ ernst, das Thema.
Du hast recht, mein Lieber. Und es ist gut, dass du das erwähnt hast, weil immer bei diesem Thema Abnehmen kommen dann natürlich auch diejenigen, die völlig zu Recht sagen, aber man soll Menschen ja nicht auf ihr Äußeres reduzieren und so. Eh klar. Aber Wir haben den Standpunkt, wenn der Mensch gesund ist, dann ist er auch insgesamt emotional und intellektuell leistungsfähiger und ist auch zugewandter und trägt mehr Gutes zur Welt bei.
Und hat auch deutlich mehr gesunde Jahre, was letzten Endes auch sehr Gutes zur Welt beiträgt, nämlich weniger überlastete Krankenhäuser, weniger überlastete Ärzte, weniger Leiden, auch für einen selbst. Also es gäbe da so ein paar Argumente, aber jetzt gehen wir da rein, komm.
Ja, so, also wir beginnen eigentlich mit einer kleinen Begriffsklärung, Begriffsdefinition. Wir reden nicht über Gewichtsverlust, wir reden über Fettverbrennung eigentlich. Wir wollen ja eigentlich weniger Fett und mehr Muskulatur haben, bis zu einem gewissen Grad. Am Anfang sagen wir, dass der BMI ein Blödsinn ist, damit wir das auch erledigt haben. Oder müssen wir irgendwas erklären, warum der BMI ein Blödsinn ist? Nein, glaube ich, müssen wir nicht, das weiß jeder.
Davon ist auszugehen, für den Fall, dass es irgendjemand noch nicht verstanden hat, ein Gramm, ein Kilogramm, 100 Gramm Muskeln haben deutlich weniger Volumen als ein Gramm, Kilogramm, whatever, Fett. Dementsprechend bedeutet es nicht zwingenderweise so, wenn man eben jetzt besonders schwer ist, ohne dass das Ganze viel Umfang mit sich bringt, dass das irgendwie ein Problem ist. Muskulöse Menschen haben häufig einen sehr hohen BMI, aber einen sehr geringen Körperfettanteil. Und spätestens, wenn man das einmal verstanden hat, verlässt man die BMI-WhatsApp-Gruppe.
Gut, alles klar. Wir verändern nur einen Buchstaben und kommen von BMI zu BMR. BMR ist so die offizielle Abkürzung für den Begriff Grundumsatz. Sag mir, welche Rolle spielt der Grundumsatz fürs Abnehmen und wenn er denn eine wesentliche Rolle spielt, was tue ich, um ihn zu erhöhen?
Naja, sagen wir mal so, für den Nicht-Ironman-Athleten macht der Grundumsatz irgendwas zwischen 60, 70, 75, eventuell sogar ein bisschen mehr Prozent von der Energie aus, die man so verbraucht. Also dementsprechend ist es durchaus schon so, dass das Ganze von einer gewissen Relevanz ist. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, vieles davon passiert sowieso mehr oder weniger automatisch. Das heißt, da muss man nicht viel machen, ein bisschen was kann man machen. Was sind die Faktoren, die es beeinflussen? Auf der einen Seite, klar, die Muskelmasse, die Muskulatur ist deutlich stoffwechselaktiver als das gute Depotfett. Erster Teil. Zweitens, das Thema Schilddrüse ist da tatsächlich etwas, was relativ relevant ist, weil die tatsächlich auf diesem Grundumsatz massiv rumprügelt. Ob man deswegen irgendwie an der Schilddrüse rumexperimentiert oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Dann natürlich dieses Need, also diese Alltagsbewegung, was eben in den letzten Jahren eigentlich so ein feststehender Begriff geworden ist, gehe ich jetzt auch gerade gar nicht so sehr drauf ein. Und lustigerweise, ist ganz seltsam, sei da irgendwie sich so ein bisschen ins Ausgespielt hat, zitiere ich ihn viel häufiger als früher. Aber Peter Attia sagt natürlich, ja, lustigerweise, die verbesserte Mitochondrienfunktion erhöht auch noch den Grundumsatz. Und das ist tatsächlich als Grundüberlegung ganz schön spannend, weil letzten Endes sagt, die Mitochondrien in der Muskulatur sind dann quasi ein metabolischer Motor.
Cool. So, jetzt ist einmal das eine Thema Muskulatur. Muskulatur, da wissen wir alle, Muskulatur hat die sehr freundliche Angewohnheit, sogar in Ruhe Kalorien zu verbrennen. Wie viel ist das?
Tatsächlich, es ist sehr mäusefäustig. Es sind pro Kilo Muskelmasse pro Tag 10 bis 15 Kalorien. Das klingt jetzt nicht übermäßig viel, summiert sich natürlich im Laufe der Zeit hoch. Aber ich muss tatsächlich gestehen, ich glaube, das ist auch eine ganze Menge. Aber es gibt so viel mehr Gründe, wenn man sich mit der Muskulatur beschäftigen würde, als die 15 Kalorien am Tag, um ehrlich zu sein.
Gut, warte, ich war ja Rechenkönig in der Volksschule. Wenn ich jetzt sage 10 bis 15 Kalorien pro Kilogramm Muskelmasse pro Tag, dann sind das pro Kilogramm Muskelmasse ungefähr 3600 bis 5000 Kalorien. Und das, ich glaube, ein Kilo Fett sind 7000 Kalorien. Das heißt, es ist pro Jahr ein halbes Kilo bis ein Kilo Körperfett, das ich mit jedem Kilo Muskelmasse nicht zunehme oder mehr abbaue.
Oder irgendwas dazwischen, aber grundsätzlich hast du recht, das ist natürlich schon was.
Das ist eine schöne Faustformel. Ein Kilo Muskelmasse mehr würde bedeuten ungefähr ein Kilo weniger Körperfett pro Jahr. Das können wir uns, glaube ich, merken. Das ist so eine Art Worsack-Formel, so nebenbei entwickelt. Mm. Wenn man weiß, wie weltberühmt die Worsack-Formel mittlerweile ist, dann habe ich jetzt vielleicht auch wieder einen kleinen Schritt in Richtung Welteroberung unternommen.
Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen und
ja, ist spontan geboren worden, eine spontane Wagner-Formel geboren worden, nachdem ich so viele Zuschriften gekriegt habe wegen dem Pulver, dem Simone Kumhofer Liebespulver, habe ich jetzt einen neuen Grund, dass mir Leute schreiben. Diesmal wahrscheinlich, um mich zu korrigieren. Egal. So, nächste Frage. Was ist denn eigentlich ein idealer Körperfettanteil bei Frauen und bei Männern? Wir Biohacker sind ja da manchmal vielleicht ein bisschen übermotiviert und ich glaube, wenn wir zu wenig Körperfettanteil haben, schlag nach, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in der letzten Folge über Körperfett und Blutfette, wir brauchen ja auch Fett für manches. So, wie viel Körperfettanteil sollte man anvisieren und wie bestimmt man das denn am besten, ob man in einem guten Bereich sich befindet?
Okay, also grundsätzlich bei der Art und Weise der Bestimmung fangen wir da an. Grundsätzlich der Goldstandard wäre der DEXA-Scan. Der ist allerdings in Deutschland zur Körperfettbestimmung nicht zugelassen, weil es ein radiologisches Verfahren ist und dementsprechend eigentlich nur zur Knochendichte nach Verschreibung genutzt werden kann. Deswegen tun sich auch viele Ärzte, die einen DEXA haben, schwer, sozusagen Lifestyle-Patienten da drauf zu lassen. In Österreich, habe ich mir sagen lassen, ist es etwas entspannter. Also dementsprechend würde ich mir tatsächlich irgendwann mal einen DEXA gönnen. Wenn man das nicht kann oder nicht möchte oder sagt, diese Strahlung, vor der habe ich jetzt viel mehr Angst als die ganzen anderen Strahlungen, die ich in meinem Leben abbekomme, dann respektiere ich das. Dann wäre beispielsweise diese Wasserverdrängungsmethode, die allerdings auch ganz schön aufwendig ist, der nächst taugende Goldstandard. Danach kommt höchstwahrscheinlich bereits die gute alte Fettzange, also sprich der Kaliper, wo man diese Hautfaltenmessung betreibt. Und irgendwo dazwischen, aber halt irgendwie halt immer noch nicht anders als vor 10 Jahren, ist noch die Bioimpedanz. Die Bioimpedanz ist insofern lustig, dass die Trends, die sie widerspiegelt, relativ korrekt wiedergegeben werden. Also wenn die sagt, dein Fettanteil geht runter, dann geht er fix runter. Wenn die sagt, dein Fettanteil geht hoch, dann geht er fix hoch. Allerdings ist es aus Gründen, die die Welt nicht versteht, immer noch so, dass die Zahl, die vorne steht, also sprich, du hast jetzt den Körperfettanteil von 12%, die ist eher ein Fantasiegebäude und lässt sich mit den anderen Messergebnissen tatsächlich nie auf Gleichklang bringen, aber sehr wohl korrelieren.
Ich möchte ja gern nur das Geld haben, dass alle Menschen, die auf YouTube so Videos hochladen, so misst du mit Kaliperzange deinen Körperfettanteil richtig, dass diese Menschen verdienen mit diesen Videos, weil ich glaube, es gibt Milliarden von diesen Videos. Also eigentlich ist, glaube ich, weniger Pornografie im Internet als Anleitungsvideos, wie man mit der Kaliperzange das Körperfett bestimmt.
Damit hätte dann auch ich eine Idee zur Übernahme der Weltherrschaft. Lass uns diese beiden Inhalte kombinieren. Also nicht wir, aber ja.
Ein Kaliperporno.
Das ist ein, genau. Es gab mein...
Schön, die Vorstellung. Kopfkino. Wir brauchen gar nicht, ins Video. Lass dich zwicken.
Oh,
nein, Gott, das war jetzt. Ja.
Genau.
Gut, aber nicht schlecht. So, was sind denn die idealen Körperfettanteile? Ich glaube, Männer sollten nicht wesentlich unter 15 gehen, Frauen nicht wesentlich unter 20, oder?
Ich muss gestehen, bis 10 bei Männern bin ich total feini, also da habe ich überhaupt keine Sorgen. Und bei Frauen sind es so 16 bis 18, wo ich sage, die wären schon echt wichtig. Männer sind endstabil, was die Hormongeschichten angeht. Also ich hatte in guten wie in schlechten Phasen teilweise irgendwie deutlich einstellig und nein, es war nicht das Problem. Also insofern, also ich würde tatsächlich sagen, wir wissen es aus dem Leistungssport, es gibt keine Geschichten, dass männliche Olympioniken mit einem besonders niedrigen Körperfettanteil im olympischen Dorf, was sehr offensichtlich, jetzt sind wir schon wieder bei unseren Sportvideos, durchaus auch als Ort des Zusammentreffens zwischen der Geschlechter sehr gerne genutzt wird, irgendwie nicht selektiert werden, weil sie nicht mehr in der Lage wären, die Dinge zu tun, die Sportlerinnen sich so wünschen. Aber wir wissen sehr wohl, dass die Sportlerinnen, wenn sie einen gewissen Körperfettanteil unterschreiten, eben zumindest mal fix keine Periode oder zumindest keine regelmäßige Periode mehr haben. Also insofern scheint die Auswirkung auf die weiblichen Sexualhormone drastischer und deutlich früher eintreten zu sein.
Ja, ich habe gerade die Vorstellung der Begegnung einer weiblichen Sumo-Ringerin mit einem männlichen Marathongeher.
Ich würde einen Skiflieger mit auf die Party einladen, dann wird's echt lustig. So,
dann wird der Telemark nur mehr schwer gelingen. Aber die Haltungsnoten spielen wahrscheinlich eine besondere Rolle.
Du Schatz, warte mal, ich muss ja kurz den Schrank 9 Meter nach links schieben, sonst lande ich nicht schön. So, weiter geht's.
Sehr schön, wir haben unseren Spaß. So, wir reden aber eigentlich heute über metabolische Flexibilität, nicht ganz unwesentlich, oder? Wir müssen unserem Körper ja beibringen, dass aus dieser Glukoseverbrennung eine Fettverbrennung kommt.
Juhu.
Wie schaffe ich das und wie verhindere ich, dass mein Körper auf die blöde Idee kommt, Proteine zu verbrennen als Energiequelle?
Also letzteres vorneweg, Proteine als Energiequelle zu verbrennen, kann uns immer wieder mal im Leben vorkommen. Das ist ein bisschen so vorgesehen, ist jetzt nicht super. Aber wenn wir jetzt nicht wild katabol sind, dann interessiert es letzten Endes auch keinen Hamster übermäßig. Also das ist jetzt gar nicht so das wirkliche Problem. Was sind die Probleme, wenn wir zu lange ein hohes Defizit fahren, dann geht der Körper eben auf Sparflamme. Das ist echt doof, weil dann funktioniert erstens das Abnehmen nicht mehr und das Zunehmen umso besser. Tatsächlich würde ich irgendwie schauen, dass ich immer wieder so quasi Abwechslung habe. Also Zone 2 Cardio ist natürlich eine fix großartige Idee für diesen Wechsel zwischen Fett- und Zuckerverbrennung. Fasten ist natürlich fix eine tolle Geschichte. Intermittierendes Fasten, auch wenn es sonst vielleicht nicht so viel kann, das kann es ganz definitiv genauso gut. Einfach mal schauen, unterschiedliche Diäten nutzen, mal Low Carb, mal von mir aus auch Paleo. Einfach schauen, es geht wirklich darum, den Stoffwechsel wieder dahin zu bringen, wo er bei den Jägern und Sammlern war. Unsere alte Geschichte, wenn die 3 Tage unterwegs waren und es gab nichts außer ein paar Blaubeeren, dann ist die Welt nicht untergegangen, sondern dann haben sie das Reh hoffentlich immer noch erwischt, wenn sie es danach hätten jagen können. Mhm. Und offensichtlich hat es funktioniert, weil sonst würden Küchenschaben oder irgendwelche anderen Tierchen jetzt diesen Planeten dominieren und nicht zufälligerweise der Homo erectus. Also dementsprechend einfach weniger Angst davor haben, auch einmal eine Mahlzeit auszulassen, ein bisschen was ausprobieren und einfach schauen, dass wir nicht alle 2 bis 2,5 Stunden unsere süße Belohnung in der Speiseröhre haben.
Wenn man manche Entwicklungen in der Weltpolitik beobachtet, dann ist man sich ja nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht doch die Küchenschaben die Herrschaft übernommen haben.
Beleidige nicht die Schaben.
Ja. So, wenn man Probleme hat, abzunehmen. Und wenn man leicht zunimmt, dann, hast du mir einmal gesagt, muss man einmal als erstes schauen auf die Entzündung. Also jetzt vorausgesetzt, man vertilgt nicht jeden Tag 2 Sachertorten.
Du hast es vielleicht schon gemerkt, beim Abnehmen geht es längst nicht mehr nur um Kalorien oder Disziplin, sondern ganz stark auch um deinen Darm. Es gibt mittlerweile probiotische Ansätze, die gezielt den Stoffwechsel unterstützen können. Ein Beispiel ist Omnilactis, Metabolic von Biogena. Das Besondere daran, es enthält 6 ausgewählte Premium-Bakterienstämme und setzt genau da an, wo viele Abnehmprozesse scheitern, beim Sättigungsgefühl. Denn bestimmte Darmbakterien können die natürliche Produktion von GLP-1 unterstützen. Das ist ein Hormon, das dir hilft, dich schneller satt zu fühlen und Heißhunger zu reduzieren. Wenn du das selbst ausprobieren möchtest, alle Infos findest du unter biogena.com und mit dem Code METABOLIC10 bekommst du 10% Rabatt auf deine Bestellung. Alle Details dazu gibt's natürlich auch in den Shownotes.
Dann ist möglicherweise die Entzündung ergeben, ist der Sachertorten, aber nicht Ursache des Zunehmens. So, was mache ich, wenn ich jetzt die Vermutung habe, dass es bei mir mit den Entzündungswerten nicht ganz passt? Welche Werte schaue ich mir an? Achte ich vielleicht auch einmal drauf, ob irgendein Leaky Gut besteht oder besuche ich einmal meinen Zahnarzt?
Genau, also unkommentiert genau das. Also letzten Endes tatsächlich der CRP-Wert beziehungsweise der HSCRP-Wert, also sprich die Entzündungsmarker Interleukin 6, also auch Entzündungsmarker, dann ganz logisch das Zonulin, eben genau wegen dem Leaky Gut. Dann bitte den Omega-3-Index anschauen, der wäre da auch schon mal ganz schön wichtig, das Thema Zahngesundheit und damit eben der Rantes-Wert. Der Rantes ist das Wappentier des biologischen Zahnarztes und ein wunderbarer Wert für stille Entzündungen. Und damit sind wir eigentlich schon mal relativ gut mit denen, würde ich sagen.
Ja, Kälteexposition. Jetzt ist es so, ich dusche ja tatsächlich so gut wie jeden Tag kalt in der Früh. Ich gehe auch hin und wieder ins Eisbad. Und ich kann mich erinnern, bei einem meiner ersten Workshops, die ich gemacht habe, so Wim Hof Workshops, da war ich in der buckligen Welt heraus bei mir. Und da war ein Teilnehmer, der hat gesagt, 2 Minuten im Eisbad, also bei 2 Grad, verbrauchen 500 Kalorien. Das habe ich mal gemerkt, weil es so spektakulär war. Habe ich es mir gemerkt, also habe ich es mir zu Recht gemerkt oder hätte ich das vergessen sollen?
Ich würde es tatsächlich auf die Liste der Dinge packen, die du nicht in deiner Festplatte in den Bäckchen speichern musst. Also 500 Kalorien bei 2 Minuten würde bedeuten, du machst am Tag 10 Minuten Cold Water Exposition.
Und hast 1 Kilo Körperfett verbrannt.
Also das wäre... Das scheint mir spannend zu sein. Nee, also tatsächlich, es ist komplett unterschiedlich. Es gibt verschiedene Studien, die alle ziemlich okay gemacht sind. Die kommen auf Werte zwischen 50 und 300 Kalorien pro Session. Für 300 Kalorien darfst du aber schon ordentlich frieren, hängt aber halt auch wieder von der Temperatur ab, von der Dauer und tatsächlich auch vom vorhandenen Körperfett. Also es
das Schlottern hast du mal erwähnt, gell?
Da kommen wir doch gleich drauf.
Zum Schlottern kommen wir. Weil wir jetzt über das braune Fettgewebe reden, oder?
Genau, weil letzten Endes, das ist ja tatsächlich so, die gute alte Nature-Studie, die damals festgestellt hat, wir brauchen Succinat, um aus bösem Fett gutes Fett zu machen, also aus weißem, entzündlichem, viszeralem Fett, ein schönes, braves, metabolisch aktives, Mitochondrien durchzogenes braunes Fett, bekommen wir dann, wenn wir im Rahmen eines Tages in einem durchgängigen Protokoll, bitteschön, 3-mal so lange im Wasser bleiben, bis wir zu schlottern anfangen, aus dem Wasser rauskommen, uns quasi ausschlottern, bis wir aufgehört haben zu schlottern und dann wieder ins Wasser reingehen, bis wir wieder schlottern. Und das Ganze machen wir in 3 Durchgängen. Und dann ist die Menge an Succinat, die wir ausschütten, tatsächlich so relevant, dass sich das braune Fett bildet und das weiße Fett konsumiert. Die Umwandlung ist ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es auch so, als Säugling haben wir relativ viel, als Eskimo haben wir auch nicht viel weniger. Ist aber, solange die Farmer nicht das Succinat quasi isoliert und wir es dann auch wieder wie andere lustige Geschichten spritzen können, momentan denen vorbehalten, die echt gern schlottern.
Mhm. Schlottern auf Rezept. Mit 500 Milligramm Schlotteroid. Das Succinat-Generikum. Aus dem Hause Merck zum Beispiel.
Wagner Pharma.
Ja, genau, gibt's auch. Wie stark beeinflusst denn jetzt die Schilddrüse meinen Fettstoffwechsel? Du hast die Schilddrüse relativ früh in der Folge schon erwähnt. Gibt es da irgendwelche Marker, die ich beobachten soll? Äußert sich eine eventuelle Problematik auch in anderen Bereichen? Oder kann sich die da irgendwie ein bisschen anschleichen?
Sag mal so, die Schilddrüse ist letzten Endes wirklich der Energiestoffwechselregler und es lohnt sich tatsächlich dahin zu schauen. Man sollte auch tatsächlich nicht mit exogenen Schilddrüsenhormonen versuchen, den Stoffwechsel hoch zu regulieren, sonst bekommt man eine Sophia Thiel, die wie viele Profi-Bodybuilder eben da sehr früh sehr viel damit gemacht hat und die Schilddrüse nachhaltig beleidigt hat. Dementsprechend, was ist wichtig? Das Wichtigste ist das freie T3, also das ist FT3, weil das ist quasi das T3, wir haben T3 und T4. T3 ist das stoffwechselaktive Schilddrüsenhormon, T4 ist das zu aktivierende. Das heißt, das freie T3 ist grundsätzlich immer das Wichtigste. Und dann ist tatsächlich noch der TSH-Wert, also die Relation anzuschauen. Und theoretisch gesehen ist es so, dass Leute mit einem niedrigen freien T3, also FT3, normalerweise Probleme mit zu viel Menschsein haben, weil das letzten Endes der entscheidende Marker ist bei dem Ganzen.
Wir gehen über zu 2 weiteren Hormonen, nämlich dem Leptin und dem Ghrelin. Das Leptin ist das Sättigungshormon und das Ghrelin ist das Hungerhormon. Jetzt ist es so, ich kann mir ja mit der Zeit eine Insulinresistenz erwerben. In allererster Linie durch einen nicht ganz astreinen Lebensstil. Gibt es auch sowas wie eine Leptinresistenz? Weil wenn ich mir jetzt denke, man kann irgendwie nicht aufhören und dieses natürliche Sättigungsgefühl hört auf. Gibt es sowas? Gibt es eine reduzierte Leptinsensitivität?
Es gibt tatsächlich diese Leptinresistenz, die ist jetzt nicht so verheerend wie die Insulinresistenz, muss man fairerweise sagen. Aber es bedeutet halt einfach, dass Sättigungssignale entweder verzögert oder einfach nicht so intensiv ankommen. Das heißt, man isst definitiv länger weiter, obwohl man eigentlich von den ersten Klingel schon bekommen hätte und braucht dann quasi als auf nächster Ebene die Mechanorezeptoren im Magen, die dann letzten Endes sagen, aber Alter, jetzt sind wir echt voll. Diese Mechanorezeptoren, die würden wir, wenn wir uns mit GLP-1-Agonisten anschauen, ja auch da irgendwo im Spiel finden.
Die begegnen uns heute ja noch. Und eine Sache, die, glaube ich, in der letzten Folge über Fett auch erwähnt wurde, war, wenn wir langsamer essen, dann hat der Körper auch Zeit, das Hormon Leptin zu bilden und auszuschütten und wir können dann ein Sättigungsgefühl empfinden und wir stopfen uns nicht voller, als es eigentlich notwendig wäre, bevor der Körper ausreichend Zeit hatte, uns Sättigung zu signalisieren.
So wäre der Plan.
Ghrelin. Ghrelin macht uns hungrig. Jetzt könnte ich mir aber natürlich auch irgendwie überlegen, wenn ich meine Ghrelin-Produktion reduziere, naja, dann habe ich weniger Hunger, fange ich weniger, weniger oft zum Essen an.
Ja, kann man ja auch machen. Also grundsätzlich, lustigerweise, der stärkste Hebel aufs Ghrelin ist nicht der Kaumuskel, sondern der Schlafmuskel. Also letzten Endes, wer ausreichend schläft, schüttet weniger Ghrelin aus. Das ist schon mal das Entscheidende. Kennt man ja, glaube ich, auch so aus der Jugend oder aus dem früheren Leben, dass man nach so einer kurzen Nacht tendenziell eher wieder Hunger hat und dann auch irgendwie auf komische Sachen Hunger hat. Also das ist tatsächlich so eine ganz klassische Geschichte. Bei langen Diäten kann es auch so sein. Da ist es allerdings tatsächlich wieder so, da sind die Studien noch nicht 100% komplett. Die linke Tür sagt, der Körper misst sozusagen die Menge an Fett, die er hat. Und wenn die nachlässt, dann wirkt das auf die Ghrelin-Ausschüttung. Das wäre die unglücklichere Variante. Die glücklichere Variante wäre, dass man durch Abwechslung in dem Diäten und dem, was quasi ein Tim Ferriss damals in dieser Tim Ferriss Diät schon propagiert hat, also sprich diese Fresstage oder diese Tage, wo du einfach wieder dann mehr zu dir nimmst als den Regelkonsum, dass die helfen würden, das Ganze wieder hinzubekommen. Wenn ich mich genau erinnere, waren es, glaube ich, bei Ferriss sogar 5 Tage on Diet und 2 Tage off. Ob das jetzt wirklich für die Gefäßgesundheit die geilste Idee ist, 2 Tage in der Woche dann quasi alles zu essen, was man sich vorstellen kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber diese Grundidee, wenn du unser Regelventil wieder anschaust, das ab und zu auf und dann wieder zuzudrehen, um sicherzugehen, dass das Regelventil weiter funktioniert, lässt sich eigentlich ganz schön aufs Ghrelin ausdehnen.
Insulin, weil ich es gerade vorhin erwähnt habe. Ich vermute jetzt mal, dass Insulin auch einen Zusammenhang hat damit, wie mein Körper komponiert ist, weil er ja dafür verantwortlich ist, was mit der Energie passiert, die ich in den Körper hineinstopfe. Ist das ein Thema, das in diesem Zusammenhang für uns relevant ist oder ist es das nicht? Dass eine Insulinsensitivität mal grundsätzlich was Begrüßenswertes ist, wissen wir ja.
Auf alle Fälle. Und es ist halt tatsächlich so letzten Endes die Frage, ob das Ganze jetzt verarbeitet wird oder ins Kröpfchen kommt, hängt halt auch vom Insulin ab. Und dementsprechend wünschen wir uns halt eigentlich schon, dass dieses Thema entsprechend gut eingestellt ist. Also das Letzte, was wir wollen, ist eben eine Insulininsensitivität oder Insulinresistenz, wie man es bezeichnen würde, um sich nicht so viel oft versprechen zu müssen. Also dementsprechend braucht man, ist wichtig, Krafttraining wäre es.
Ja. So, Stress und Fettverbrennung. Jetzt heißt es ja, dass man, wenn man eine hohe Cortisolausschüttung hat, dass man dadurch mehr Fett aufbaut und weniger Fett abbaut. Kannst du mir erklären, ob das stimmt und wie dieser Mechanismus funktioniert? Ungefähr. Also, und zwar so, dass es ein Laie auch versteht.
Ja, die Flughöhe halten wir da relativ niedrig. Also grundsätzlich gehen wir wieder zurück. Ursprung, Cortisol, Überleben des Menschen, Säbelzahntiger hast du nicht gesehen. Wenn der Säbelzahntiger hinter mir herrennt, ist die erste Reaktion vermutlich nicht, dass ich, wenn ich vor ihm davonrenne, noch versuche, mir irgendwie eine Frucht vom Baum zu pflücken und die jetzt noch schnell zu essen, während ich renne. Also grundsätzlich ist es durchaus so, dass Leute auf Cortisol im ersten Moment nicht zwingenderweise mit Appetit reagieren. Allerdings ist es halt so, dass der gesamte Fettstoffwechsel, ganz viele Prozesse mehr oder minder nicht stattfinden oder unglücklich stattfinden, wenn das Cortisol dauerhaft erhöht ist. Also wieder chronisch schlecht, akut gehört es zum Leben dazu. Da müssen wir differenzieren. Und dann ist es halt auch tatsächlich so, irgendwo ist Stress bzw. Compliance mit Stress oder Umgang mit Stress auch saumäßig kompliziert. Und da ist dann halt nicht jeder Mensch gleich, sondern das sind wir dann auch wieder ein bisschen diese unterschiedlichen Schneeflöckchen. Der eine reagiert halt auf Stress mit einer Packung Gummibärchen, zwei Tafeln Schokolade und ich weiß nicht was. Und der andere kann unter Stress schon Natur aus nichts essen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite für alle gleich die Auswirkung auf die Fettablagerung und für alle Menschen unterschiedlich die, ich habe jetzt mehr Appetit oder weniger Appetitgeschichte. Bei weniger Appetit ist vermutlich die Auswirkung auf die Fetteinlagerung zu vernachlässigen. Da haben wir dann eher das Problem, dass dann quasi Muskulatur abgebaut wird und Fett übrig bleibt. Also diese gute alte Skinny-Fett-Nummer, wir erinnern uns. Und andersrum ist es aber halt einfach so, wenn jemand dann unter Stress eh dazu neigt, mehr Nahrung zuzuführen, dann wird die halt auch noch extra auf die Pölsterchen draufgeklatscht.
Haben diese Sachen, Leptin, Ghrelin und die anderen Hormone, die damit zu tun haben, ob wir hungrig sind oder gesättigt, haben die auch damit zu tun, wie oft oder wann am Tag ich esse? Also wie ist denn das bei dir gewesen, seitdem du nur mehr einmal am Tag isst? Hat sich da dein Hunger- und Sättigungsgefühl irgendwie verändert?
Gute Frage. Also wie gesagt, Internatsschüler zu hoher Essgeschwindigkeit, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte früher und nicht alles ist immer komplett sauber bei mir heutzutage. Also ich bin jetzt immer noch nicht der, der zwingenderweise so nach der Hälfte des Tellers den Eindruck hat, jetzt bin ich aber echt satt, jetzt kann ich nichts mehr essen. Es passiert mir ab und zu mal, aber es ist eher nicht die Regel, um ehrlich zu sein. Also von meiner Seite hat sich da jetzt nicht sonderlich viel verändert. Aber theoretisch gesehen ist es schon so, dass wenn man da irgendwelche Dämonen hat, die man in Zaum bekommen sollte, da könnte eine gewisse Regelmäßigkeit in der Ernährung schon sinnvoll sein.
Mhm. Keto und Low Carb, das sind Sachen, die bei mir extrem gut funktionieren, wenn ich das durchziehe. Ich kann, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen mich in den ketogenen Bereich begebe, dann kann ich mir zuschauen, wie das Fett schmilzt. Bin ich da ein Sonderfall oder ist das bei vielen Leuten beobachtbar? Ich glaube, dauerhaft bist du ja kein Fan von Keto.
Ich glaube, dauerhaft Keto ist einfach von der Biologie nicht vorgesehen. Ich vermute ehrlicherweise, Stefan, dass die antientzündliche Wirkung der ketogenen Diät bei dir da eine Riesenrolle spielt, weil du ein verstärktes Entzündungsgeschehen hast, weil theoretisch gesehen, klar wirkt diese Ketose, klar wirkt es wunderbar, wenn die Fettzellen nicht mehr komplett verstoffwechselt werden können, sondern eben nur noch angebängst werden und nicht komplett verbrannt, weil einfach zum Verbrennen die entsprechenden Kohlenhydrate fehlen. Das hat alles seinen Reiz, aber ich glaube tatsächlich, wenn du das so extrem gut drauf anschlägst, dann dürfte es tatsächlich auch was mit deinen Entzündungsmarkern zu tun haben, ehrlich zu sein.
Das heißt, die Kombination aus ein bisschen Keto und ein bisschen Omega-3 ist wahrscheinlich für mich der Abnehm- und Anti-Entzündungshimmel.
Fix.
Protein. Wir sollten, glaube ich, wenn es um Körperkomposition geht, auch das Thema Protein nicht unerwähnt lassen. Wir bewegen uns bei ungefähr 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, oder?
Ja, je nachdem, wie aktiv man ist, zwischen 2 und 2,5 ist alles fein.
Ja, Ballaststoffe, auch ein Thema. Ich habe da rund um mein Simone Kumhofer Liebespulver habe ich jetzt wirklich meine Ballaststoffzufuhr systematisch erhöht. Also ich nehme allein durch dieses Pulver so 10, 15 Gramm pro Tag zu mir, was sich in diversen Trinkgläsern schon ordentlich bemerkbar macht. Und ich merke, dass die Verdauung sich verbessert, ist eh klar, aber auch so ein Grundgefühl einer Sättigung, kaum mehr sowas ähnliches wie Heißhunger, auch da. Kann ich jetzt erklären, oder? Auch nach unseren letzten Gesprächen mit der Simone wieder, dass dann eben im Mikrobiom ein paar Dinge passieren, die wir gerne haben und dass, glaube ich, insbesondere das Pektin für die Darmbakterien günstig ist, die dafür sorgen, dass wir nicht so leicht zunehmen.
Und wenn du eine andere Göttin verwenden möchtest, dann nimmst du die Glucose-Gottes und schaust dir die Auswirkungen von Ballaststoffen auf die Insulinausschüttung beim Essen an. Dann hast du
die Glucose-Gottes ist eine selbsternannte Göttin und die Simone ist eine von uns ernannte Göttin. Das zählt, glaube ich, viel mehr.
Was auch immer, beide haben da ihren Punkt und wie gesagt, die Ballaststoffe stabilisieren dir halt einfach auch noch den Blutzuckerspiegel.
Ja, fix. Also wirklich, Ballaststoffe sind so ein verstecktes Supermittel, glaube ich, ein bisschen. Das unterschätzen wir alle ein wenig. Hochverarbeitete Lebensmittel, auch das hatten wir mit der Simone im Gespräch. Diese hochverarbeiteten Lebensmittel sind so richtige Teufel in jeder Hinsicht.
Ja. Gemacht, um uns zu mästen und das aus minderwertigen Materialien. Also man kann da tatsächlich, letzten Endes, es gibt so viele Faktoren. Es ist der Biss von dem Zeug. Also was empfinden wir beim Kauen? Diese ganzen haptischen Geschichten. Es sind diese Trigger-Geschmacksrichtungen mit fettig und salzig. Und hast du nicht gesehen, was da halt alles perfekt gespielt wird? Süß natürlich auch. Also da wird alles gemacht, was eben zum Mehrkonsum anregt. Und letzten Endes, ich habe die Studie nicht mehr komplett im Kopf, aber es scheint tatsächlich so zu sein, wenn man hochverarbeitete Lebensmittel auf den Teller packt, sind es fast 500 Kilokalorien mehr, die du am Tag zu dir nimmst, ohne dass du sonst groß was veränderst. Also selbst wenn du Cannelloni essen würdest, sind die Fertig-Cannelloni deutlich problematischer noch, als die du dir selber in den Ofen schmeißt.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld, und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Gibt es irgendwelche Supplements, irgendwelche Mikronährstoffe, die ich einnehmen kann, um die Fettverbrennung anzuregen oder um da in diesem Bereich Körperkomposition zu unterstützen?
Ja, nein, vielleicht. Also tatsächlich ist es so, das Chromium Picolinat hatte mal so eine Zeit, wo man gesagt hat, es könnte da irgendwie eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie stabil oder instabil die Studien waren, aber das wird mir spontan einfallen. Dann ist es natürlich schon auch so, ehrlicherweise, dass wenn wir Sachen einnehmen, das sind jetzt keine wirklichen mehr Mikronährstoffe, aber Supplements wie Ashwagandha, / Cortisol, Achtung Leber, Klammer zu. Wenn wir sowas anschauen, wie, Berberin logischerweise ist jetzt auch kein Mikronährstoff oder ein Supplement, aber bei den Mikronährstoffen scheint es wirklich nur das Chrom zu sein, was mir jetzt gerade einfällt, was kann.
Mhm. Training im gefasteten Zustand. Macht man ja ganz gern, dass man in der Früh aufsteht und bevor man irgendwelche Kalorien zu sich nimmt, einmal so ein knackiges Workout auf die Pritsche legt. Welche Auswirkungen hat das? Hat das besonders positive Auswirkungen auf die Fettverbrennung? Würde ich mir jetzt einmal denken, weil ich bin ja im gefasteten Zustand. Der Körper hat jetzt kaum mehr auf irgendeine Glukosereserve, auf die er zurückgreifen kann. Worauf greift er zurück? Aufs Fett.
Also das ist ein ganz, ganz faszinierendes Thema, weil es gibt kaum Studien, die das tatsächlich bestätigen würden. Aber es gibt kaum jemand, der nicht wirklich gut funktioniert und auch entsprechend aussieht im Weight-Management-Bereich, der es nicht machen würde. Ist das jetzt eine urbane Lüge, von der alle, von Jaco Willings über die ganzen anderen Influencer so drüber stolpern und es ist also quasi so wie bei Dinner for One, ist das der Löwenkopf oder Tigerkopf, über den alle stolpern? Oder ist es tatsächlich so, dass es da was gibt, was funktioniert, aber es tatsächlich in Studien nicht nachgebaut werden könnte? Das weiß kein Schwein, also ich bin großer Fan nach wie vor.
Trainierst du in der Früh? Wann ist deine beliebte, bevorzugte Trainingszeit?
Offen gesagt, alles, was ich nach 8 nicht erledigt habe, wird nicht mehr eintreten, weil danach habe ich jede Freiheit über meinen Tagesverlauf verloren.
Okay.
Also das ist auch tatsächlich noch ein Takeaway außerhalb vom Fettstoffwechsel. Wenn ihr wisst, es wird nachmittags prekär, und meistens kommt doch irgendwas dazwischen, dann bitte legt euch euer Training in der Früh, bevor die Sachen dazwischen kommen.
Wenn ich am Abend früher esse, also weiter entfernt von der Zubettgehzeit oder sogar faste, dann schlafe ich deutlich besser, erheblich besser. Das ist so, mein Ohrring überprüft sich selbst anhand der, also aufgrund der Ergebnisse, die er dann sieht. Hat das auch einen Einfluss auf die Fettverbrennung? Vielleicht?
Wir hatten es ja vorher schon mal mit der Auswirkung von Schlaf bzw. Schlafmangel aufs Grelling. Also bessere, höhere Schlafqualität da, ja. Sonst ist es tatsächlich jetzt nicht, also gar nicht so krass, wie man meinen würde. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wenn du ein längeres Feeding oder Non-Feeding-Window über Nacht hast, dass sich da jetzt im Sinne von Fettverbrennung was Positives tut. Wir wissen Autophagie, die anderen Sachen wissen wir alle. Aber letzten Endes ist tatsächlich der bessere Schlaf in erster Linie auf stabilere Hormone zurückzuführen, was dann letzten Endes auch im Gewichtsmanagement eine Rolle spielen kann.
Ja, haben wir noch einen kurzen Abstecher in den Darm zum Mikrobiom. Gibt es irgendwelche bestimmten Prä- oder Probiotika, die ich einnehmen kann? Pektin habe ich schon gesagt, da kann ich mich erinnern, dass die Simone das in einem unserer Podcasts gesagt hat, dass ausgerechnet Pektin ein bevorzugtes Nahrungsmittel für die Bakterien ist, die für das Gewichtsmanagement positiv sind bei uns. Gibt es andere, die dir einfallen?
Es gibt da dieses nicht dokumentierte Gespräch zwischen Simone Kummerhofer und Andreas Breitfeld, als Simone Kummerhofer noch bei Andreas Breitfeld im Coaching war und Biohacking quasi Nachhilfe sich gebucht hatte. Damals waren die Akkermansi, wenn ich mich richtig erinnere, ganz fürchterlich populär, weil die Akkermansi wohl diejenigen waren, die bei den Vergleichsstudien zwischen Normal- und Mehrgewichtigen bei den Normalgewichtigen deutlich stärker ausgeprägt waren. Und ich wollte damals schon irgendwie quasi Akkermansi-Studien züchten und in Pillenform verpacken. Nein, hat nicht funktioniert. Und tatsächlich kann man die so ein bisschen anfüttern, aber es ist so dramatisch. Sie stehen halt eigentlich eh nur auf gesunde Ernährung.
Wenn ich jetzt mehr Fett verbrennen möchte, knechte ich mich eher mit einem High-Intensity-Intervall-Training oder mit Zone 2?
Oh, das sind diese Fragen, wo sich, glaube ich, alle zwei Jahre das Ergebnis ein bisschen verändert. Wir haben ja früher gesagt, diese langen Ausdauereinheiten sind keine so wahnsinnig clevere Idee. Faktisch ist es halt tatsächlich so, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ein Hit, ein High Rocks, eine Teilnahme am CrossFit oder bei den Tactical Games oder was auch immer dir da sonst so einfällt, wo es wirklich darum geht, maximale Leistung für kurze Zeit zu erbringen und das Ganze mit kurzen Pausen und dann wiederholend, verbrennt natürlich höllisch Kalorien, aber die Erholungszeiten sind länger als nach einem Zone 2 Cardio. Das heißt, höchstwahrscheinlich kannst du über die Woche verteilt, wenn du nur eins davon machst, mit Zone 2 deutlich mehr bewegen bzw. loswerden. Aber überraschenderweise würde ich heute sagen, die Mischung macht's. Und nein, ich bin in der Zone 2 auch noch nicht wieder so zu Hause, wie ich es gerne wäre, aber es muss definitiv sein.
Aber weil wir bei der Zone 2 schon sind, wie viele Schritte pro Tag sind's denn, die wir brauchen, damit diese Fettverbrennung ein bisschen in Gang kommt? Sprichwörtlich.
Ja, das nach wie vor die Casio-Zahl plus minus, also irgendwas zwischen 7.000 bis 10.000 ist super, ist allerdings selten schon Zone 2, sondern eher Zone 1, um ehrlich zu sein. Da müssen wir schon echt schwer einkaufen.
Ja, also wir schnallen uns irgendwelche Rucksäcke um oder Gewichtsfesten.
Ja, nein, fix. Das sind ja genau die Punkte, wo es dann immer schwierig wird zu erklären. Das heißt, was ist Sport und was ist Schritte? Und wenn ich jetzt quasi du bist noch Läufer und du spulst halt beim Laufen, weil du 12 Kilometer läufst, alle Schritte ab und sitzt dann den ganzen Tag, ist es immer noch super, dass du laufen warst, aber diese Schritte sind eigentlich die Alltagsbewegung, die sind eigentlich eher auf der Grundumsatzseite zu verorten als beim Sportprogramm. Das heißt, da wird es ja immer so kompliziert.
NEAT, Non-Exercise.
Das heißt, Activated Thermogenesis, nehme ich mal an, oder?
Ja, oder Ja. Nicht ernsthaftes athletisches Training.
Ja. Also.
Auch möglich. Ein Nerd. Aber wir hatten eine Folge zum Nerd. Die kann man sich dann anhören.
Genau.
Ein bisschen. Aber dieses Nerd ist so eine, also es heißt tatsächlich Need, ist so eine unglaublich unterschätzte, ein unglaublich unterschätzter Faktor in der Fitness, in der Gesundheit, in der Langlebigkeit und im Gewichtsmanagement. Bitte stehen Sie auf, bewegen Sie sich, zappeln Sie, winken Sie. Wann immer jemand vorbeigeht bei Ihrem Schreibtisch, winken Sie, stehen Sie auf, verbeugen Sie sich, gehen Sie in die Knie. Wir haben, glaube ich, bei der Need-Folge ja auch erzählt, dass man soll zur freundlichen Kollegin gehen, um ihr Blumen zu bringen. Jeder
was
dieser
dann auch
Schritte
wieder, genau,
zählt.
Also wenn das in dem Kontext, wo man arbeitet, noch politisch korrekt ist. Ansonsten kann man doch einfach nur den Aufzug vermeiden und keine Aufzuggespräche führen, sondern die Treppe hochgehen, das Auto ein bisschen weiter entfernt von der Arbeit parken und noch ein paar Meter mehr da einsammeln. Und sonst immer schön mit den Oberschenkeln wippen unterm Schreibtisch. Sieht zwar ein bisschen irritierend aus, wenn man eine Maus ist, aber die anderen Kollegen sollten es ja nicht bemerken.
Ja, so, das Thema Koffein. Es heißt ja, dass man mit Koffein leichter abnimmt. Jetzt haben wir aber das Thema, dass Koffein ja auch Cortisol steigert. Wie nehme ich jetzt leichter und mehr ab, wenn ich Kaffee trinke, oder erschwere ich mir das Abnehmen, oder ist es so egal, weil ich mit jeder Tasse Koffein 0,03 Kilokalorien verbrenne?
Das ist tatsächlich ganz schön kompliziert. Also irgendwie alles, irgendwie nichts tatsächlich ist die Menge Koffein, die mit einem Kaffee reinkommt, höchstwahrscheinlich sowieso nicht ausreichend, dass das Ganze irgendwie ernsthaft was kann. Wir gehen jetzt mal ganz schnell in der Zeit 20 Jahre zurück. Miami Vice läuft im Fernsehen. Don Johnson trägt noch Sakkos mit rosa Innenfuttern. Und Miami und Gianni Versace sind der Nabel der Welt. Damals gab es den ECA-Stack. ECA bestand aus Ephedrin, Koffein und Aspirin. Das war der Fettverbrenner in den späten 90er Jahren, als ich irgendwie so in die Fitnessindustrie kam, hat auch ein paar Leute umgebracht, weil Ephedrin ein ganz schön aktivierendes Zeug ist, und wenn man dafür ausreichend zu viel nimmt und dann noch mit dem Koffein und das Ganze dann noch so als idealerweise schon Herz-Kreislauf-Schlaganfall-Kandidat, da kann es auch mal irgendwie zu Explosionen kommen, wenn ich mich richtig erinnere, war also jetzt nichts, was es noch heute over the counter geben würde. Aber da war es eben so, dass man gesagt hat, man hat einen tollen Mechanismus, weil das Ephedrin hat quasi das Fett mobilisiert. Das Koffein hat das Ganze, das Aspirin hat das Ganze im Blut so ein bisschen flüssiger gestaltet, und das Koffein hat dann den Stoffwechsel nochmal extra angeregt, und deswegen hat man es verbrannt.
Mhm.
Heißt, Koffein bewegt sicherlich das Fett irgendwie ganz gut stoffwechseltechnisch, aber wie gesagt, wenn es zu viel wird, wird es halt auch blöd. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde jetzt bei handelsüblichem Kaffee mir wieder Sorgen machen, dass es meinen Fettstoffwechsel dahin bringt, dass ich jetzt plötzlich die Hosen verliere, oder auf der anderen Seite, dass sonst irgendwas passiert. Also Koffein exogen, also Koffeintabletten und das ganze Gedöns, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber normaler Kaffee ist völlig bedeutungsfrei.
Als du jetzt geredet hast, ist mir Carnitin eingefallen. Carnitin wurde ja eine Zeit lang als Fettverbrennungsaminosäure verkauft und angepriesen. Zu Recht oder zu Unrecht?
Also, wenn du Carnitinmangel hättest, wäre das mit der Fettverbrennung echt schwierig. Das war die damalige Studie. Sonst ist es tatsächlich so, Carnitin ist, glaube ich, die einzige Substanz, die ich mit großer Freude und sehr regelmäßig mit einer Nadel in den Allerwertesten schieße. Und lieber Markus Saarreiter, wenn du das hörst, ich habe mich total gefreut, dass du mich auf den Biohacking Days mit einer Tüte der Annika Apotheke besucht hast, weil ich es inzwischen nicht mal mehr nach Unterhaching schaffe, um euch zu besuchen und mir ein paar Packungen Carnitin zum Injektieren. Und ein neues Magnesium-Taurat nur zu Testzwecken steht auf der Flasche drauf, vorbeigebracht hast. Wir hatten viel zu Zeit, um zu quatschen, aber das musste jetzt sein. Also das L-Carnitin kann unheimlich viele tolle Sachen, unter anderem erhöht die Anzahl an Testosteronrezeptoren, hat eine tolle Wirkung aufs Hormonsystem, ist ein unglaublich spannendes Supplement, allerdings eben erstens intramuskulär und nicht oral, weil sonst zur Bildung von dieser unerfreulichen TAMO-Geschichte löst. Und nein, für die Fettverbrennung ist es weniger spannend, aber es ist eins der netteren Substanzen, um ehrlich zu sein.
Ein Gedanke, der für mich relativ schlüssig klingen würde, lass mich jetzt mal überlegen, ob das wirklich ist. Es geht um Ketonsupplementierung. Wenn ich jetzt im gefasteten Zustand bin und Ketone supplementiere, dann vermute ich, kann ich länger ohne Nahrung sein, trotzdem Leistung erbringen und damit meine Muskeln trainieren und so weiter.
Da ist sehr viel dran.
Ich will darauf hinaus, ob es mich unterstützen kann, Fett zu verbrennen, wenn ich Ketone supplementiere.
Ja, wenn du das Fett, wenn du das Fett durch Fasten verbrennen möchtest und leichter in die Fasten, ins Fasten reinkommen möchtest, ohne eine Fastengrippe zu haben, ohne diese 1,5 Tage Leid zu haben, dann ist es super.
Mhm.
Das andere, wenn da wird es tatsächlich echt kompliziert. Grundsätzlich, ich bin ja ein Riesenfan von Ketonen, aber grundsätzlich ist es halt auch so, Ketone zusätzlich zuzuführen, wenn ich eh wohl genährt bin, also wenn ich eh normal esse, funktioniert für Profisportler im Radsport. Ich glaube, das kann man heutzutage ganz gut erzählen, weil die beiden Leute, die wir da mal auf der ISPO im Podcast hatten, arbeiten beide nicht mehr für Bohr-Grohe inzwischen. Also insofern sind die NDAs da erschlagen. Aber wenn du jetzt meinst, dass du das Ganze zum Abnehmen nutzen willst, dann lade ich dich herzlich ein. Fliege nach Las Vegas, geh zur Multilevel-Marketing-Keton-Party und schau dir die erfolgreichsten Multilevel-Marketing-Keton-Verkäuferinnen bzw. Verkäufer an, die da geehrt werden, die Ketonkörper seit Jahren zum Thema Abnehmen veräußern.
Mhm. Ja. Und wie schauen die aus?
Ja, ich würde sagen, der Obelix.
Wirklich?
Fix.
Okay.
Also, ist tatsächlich ein bisschen ein Drama, scheint nicht so richtig gut zu funktionieren.
Okay.
Zumindest nicht, wenn ich gleichzeitig noch den Burger und das Coke zu mir nehme.
Das wäre
ja auch irgendwie ganz schön komisch, weil erstens hat es die Biologie eh nicht vorgesehen, dass Ketonkörper und Kohlenhydrate gleichzeitig im System langfristig nebeneinander existieren. Theoretisch gesehen passiert es dann, wenn du mit dem Fasten aufhörst und zum ersten Mal wieder normale Nahrung dazu kommt.
Mhm.
Und zweitens, nein. Also nein.
Letzte Frage. Ozempic, Wegovy und so weiter. Diese Sachen, diese GLP-1-Agonisten, die den Appetit zügeln und die Magenentleerung verzögern. Für wen sind sie? Ganz kurz, wir haben ja eh schon drüber geredet, aber noch einmal, weil in dieser Folge muss man auf das Thema kommen. Ich glaube, ganz wesentlich ist, wer diese Sachen verwendet und nicht Krafttraining macht, schadet sich. Schlimm, glaube ich. Nickst du oder schüttelst du den Kopf? Du schaust mich stoisch an.
Nein. Also, wo fangen wir an? Grundsätzlich echtes Übergewicht. Also das, was, glaube ich, heute immer noch als Fettsucht bezeichnet wird in der Medizin. Also da, wo sonst das Magenband gesetzt wird.
Mhm.
Da sind wir an einem Punkt, da sind die apokalyptischen Reiter schon bei dir zu Hause und haben sich schon ein bisschen umgeschaut und haben schon ein bisschen Maß genommen und wetzen gerade nochmal, weil eigentlich fallen die jetzt gleich über dich her. Höchstwahrscheinlich ist es in dem Zustand sogar besser, Fett und Muskeln zu verlieren, als kein Fett zu verlieren, weil dann stirbst einfach. Abnehmen kann herausfordernd sein. Insbesondere Protein kann aber dabei ein Gamechanger sein. Es supportet deinen Körper dabei, dich lange satt zu halten, deinen Muskelabbau zu verhindern und den Stoffwechsel anzukurbeln. Die Biogena Sports Vegan Protein Sticks liefern dir hochwertiges, pflanzliches Protein mit 80% Eiweißgehalt, also 20 Gramm pro Portion, allen EAAs und einem hohen Anteil an BCAAs. Perfekt als Snack für zwischendurch. Ohne Zuckerzusätze, super lecker und verträglich. Hol dir deine Biogena Sports Vegan Protein Stacks und sichere dir 20% Rabatt mit dem Code SPORTBIOHACK20. Alle Infos gibt's unter biogena.com/sports. Das muss man mal sagen, Da gibt's ein Level, du hörst im Hintergrund den Cerberus, den Höllenhund. Diesmal ist es nicht meiner, das finde ich echt lustig.
Ja.
Und es gibt so einen Punkt, da bellt der Hund so laut, da ist es tatsächlich wurscht, was du machst, Hauptsache du machst irgendwas, weil sonst ist einfach vorbei.
Mhm.
Vorneweg. Dann ist es tatsächlich auch so, auf einem Level 2 ist es halt so, wenn man das Ganze jetzt nicht im bösen Zustand, sondern nur im halbbösen Zustand ansetzt, dann wird es ein bisschen komplizierter. Da ist es natürlich fix so, da gehört ein Muskeltraining dazu und man muss sich tatsächlich auch selber überlegen, wo ist denn genau die Grenze zwischen Lifestyle-Medikation und echter Indikation, also auf der echten Indikationsfront, also wenn die Blutfettwerte irgendwie problematisch sind, wenn die Insulinresistenz problematisch ist und wenn man einfach sagt, okay, wir haben da jemanden, der quasi so langsam auf ein Risiko zufährt, auch wenn er jetzt noch gar nicht so im Übergewichtsbereich verortet sein mag, das kann sich durchaus lohnen, da hinzuschauen, aber da gehört fixen, entsprechendes Fitnessprogramm, Muskelaufbauprogramm dazu, weil sonst macht use it or lose it genau das, was wir gar nicht haben wollen, nämlich es haut uns dann wirklich die Muskeln auch mit runter und dann ist man sein Leben lang auf der Spritze. Und sein Leben lang auf der Spritze weiß ich noch nicht genau, ob man das sein möchte. Es fehlen uns einfach die Langzeitstudien. Und das macht das Ganze dann halt auch tatsächlich so ein bisschen unwägbar. Also ich persönlich.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, so Microdosing ist eher so eine Longevity-Strategie.
Ja, ja.
Dann gibt es wieder Leute, die sagen, das normale Dosieren ist eine wahnsinnig gefährliche Geschichte mit vollkommen unbekannten Risiken. Wo bewegen wir uns denn da deiner aktuellen Einschätzung nach?
Also ich bin beim Microdosing immer noch fürchterlich entspannt. Und im Vergleich zu vielen anderen Dingen, glaube ich, haben die GLP-1-Agonisten eine relativ gute Perspektive, dass sie uns tatsächlich in einer Welt, die uns hochentzündlich und übergewichtig macht, helfen können. Man darf auch tatsächlich nicht vergessen, dass auch die antientzündliche Wirkung von den GLP-1 auch noch ganz schön spannend ist. Also da ist schon irgendwie was los, was wir halt früher mit Bewegung und gesunder Ernährung gemacht haben. Das gibt's halt jetzt aus der Kanüle. Aber ich würde jetzt, wenn es nicht gar fürchterlich brennt, tendenziell immer sagen, bei solchen Substanzen, je später man in den Zug einsteigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ohne Unfall bis zum Hauptbahnhof kommt.
Ja, das heißt, was wir mit Spritze machen können, wäre besser, wir würden es mit Gabelmesser und Hantel versuchen zu erledigen.
In Vorbereitung auf einen irgendwann kommenden Podcast teste ich gerade dieses neue, reine Forschungspeptid, was es zu dem Thema gibt. Und ich habe es ganz fürchterlich niedrig dosiert. Und es ist ganz schön interessant, wie sich das inzwischen auswirkt. Also bei Ozempic, als ich es getestet habe, hatte ich es mit Übelkeit und sonstigen Geschichten zu tun. Da merkt man es eigentlich gar nicht. Ich glaube allerdings, dass es sonst ein bisschen was tut. Da wird es mal eine Folge dazu geben, aber dafür bin ich ja quasi Besitzer eines Hamsters, der mir sehr ähnlich sieht, dass ich das jetzt einfach mal 6 Wochen anschauen kann und dann schauen wir weiter.
Sehr gut. So, weil du das Thema kommender Podcast schon angesprochen hast, würde ich sagen, wir nehmen jetzt das Thema kommender Podcast heran, weil wir sind am Ende unserer Fragenliste angelangt. Und wir sagen, dass wir am Freitag einen Gast haben, und zwar den Herbert Sauruck. Den hast du dir gewünscht, denn den hast du, glaube ich, irgendwo gehört. Du hast das von ihm gelesen. Erzähl ein bisschen, wieso wir uns den eingeladen haben.
Genau. Dass mein Ansatz zum Thema Longevity vielleicht ein bisschen anders ist oder sich vielleicht auch ein bisschen anders entwickelt als bei anderen Leuten, ist vielleicht schon bekannt. Und der gute Herr Sauruck ist quasi ein Blackout-Experte. Das ist jemand, der sich damit beschäftigt, wie gehen wir mit der Krisenvorsorge im Jahr 2026 um. Und das macht er, glaube ich, so war es zumindest bei dem Vortrag in Nürnberg, wo ich ihn hören durfte, macht er relativ undogmatisch, sondern sagt einfach, so schaut's aus, das passiert, wenn wir keinen Strom haben, nach 6 Stunden, nach 12 Stunden, nach 18 Stunden und so lang kann es dauern, bis wir wieder einen haben. Und ich möchte mir gerne einfach die Frage grundsätzlich, wie gut sind wir aufgestellt, dass wir auch als gesunde Biohacker und Biohackerinnen, wenn mal die Sachen nicht mehr so ganz so funktionieren, wie sie sollten, die Zeit gut überbrücken können. Vielleicht lernen wir da dazu auch ein bisschen was zum Thema Vorratshaltung, was ich ganz spannend finde. Und vielleicht ist die Tatsache, dass wir den Herrn Sauruck begrüßen dürfen, eigentlich nur eine Weiterführung von dem alten Dave Asprey Longevity-Zitat aus vergangenen Zeiten, wo er gesagt hat, seine wichtigste Langlebigkeitsstrategie ist, einen SUV zu fahren, der sicherstellt, dass bei einem Unfall nicht übermäßig zu Schaden kommt. Und tatsächlich, das Leben hält so viel Schwachsinn und so viele Dramen bereit, dass man einfach mal davon ausgehen kann, vielleicht sind Mikronährstoffe und ähnliche Sachen total wichtig, aber vielleicht ist es auch einfach mal zu wichtig zu verstehen, was sollte man einfach im Keller oder im Schrank stehen haben für den Fall, dass mal ein paar Tage was nicht so gut funktioniert. Und deswegen haben wir den Herbert da.
Ich habe mit dem Herrn Sauruck schon ein kleines Vorgespräch geführt und habe von ihm unter anderem erfahren, dass in diesem Frühjahr das Risiko für ein größeres Blackout-Thema durchaus relevant ist. Er hat das auch begründet. Und ja.
Ja. Wir hören uns das Ganze an und vielleicht gibt es dann einfach noch eine weitere Routine, die darin besteht, zu schauen, habe ich neben dem in der Corona-Krise zum Goldersatz mutierten Klopapier auch ein paar andere Sachen zu haben. Dementsprechend, super. Bis Freitag, ihr Lieben.
Herzlichen Dank, bis Freitag.
Bye-bye.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.